SWR 2 Tandem.
Hörer live.
Am Mikrofon ist Bernd Lechler. So glücklich sind unsere Alten wirklich, titelte die Bild-Zeitung heute. Und auch die FAZ oder die Süddeutsche sehen unser Bild vom Alter ins Wanken geraten. Den 65- bis 85-Jährigen in Deutschland geht's nämlich gut, besagt eine neue Studie von Allensbach im Auftrag der Generali-Versicherung. Sie sind aktiv, fühlen sich 10 Jahre jünger, als sie sind. Aber ist das durch die Bank so? Und haben Sie schon mal über Ihren Ruhestand nachgedacht? Freuen Sie sich drauf oder schreckt Sie der Gedanke? Oder sind Sie in Rente und wünschen sich gerade ein Amt oder eine neue Tätigkeit, weil Ihnen was fehlt? Auf jeden Fall scheint die Zeit der Rente eine ganz andere Lebensphase zu sein als noch vor 50 Jahren. Und darüber wollen wir heute reden. Was kann ich Sinnvolles im Ruhestand tun? Rufen Sie uns an. Unsere Telefonnummer ist 07221 2000. Oder Sie schreiben uns eine Mail über swr2.de. Nochmal die Nummer 07221 2000. Erzählen Sie uns oder fragen Sie. Unser Fachmann ist heute Dr. Henning von Vierecke, Jahrgang 1946, Autor, Coach, Lehrbeauftragter an der Uni Mainz, in einigen Ehrenämtern tätig und überhaupt sehr aktiv und jetzt von Mainz aus zugeschaltet. Guten Abend, Herr von Vierecke.
Guten Abend, Herr Lechler.
Was sagen Sie zu dieser neuen Studie? Was ist für Sie so das Hauptergebnis?
Also eins haben Sie genannt, also die Zufriedenheit ist hoch. Es ist interessant, dass auch die materielle Zufriedenheit hoch ist. Allerdings die Vermutung, dass es anderen schlechter gehen könnte, ist ausgeprägt. Und was ich auch interessant finde, ist, dass bei den 65- bis 69-Jährigen 20% sagen, dass sie eine bezahlte Arbeit, das kann eine große oder eine kleine sein, machen. Und wir wissen aus Umfragen, dass das sogar noch mehr gibt, die ganz gerne etwas tun würden. Der Arbeitsmarkt ist im Augenblick, Sie haben das heute Morgen in der Sendung im Unruhestand schon am Beispiel erwähnt, ist im Augenblick noch nicht offen für wirklich Ältere.
Ihr jüngstes Buch heißt Der Ruhestand kommt später. Immerhin fast 300 Seiten stark. Was war denn für Sie der Anstoß, sich so ausgiebig mit diesem Thema zu befassen?
Naja, ich bin aus meinem Job, ich war bei den Verbänden, war zuletzt Geschäftsführer des Verbandes der Werbeagentur in Deutschland, raus und hätte schon ganz gerne noch weitergemacht. Und dann war der Übergang, weil mich der Übergang erschreckt hat. Ich dachte, verdienter Ruhestand, das ist ja was Furchtbares. Und dann habe ich mich bei anderen umgehört, Generationsgenossen, Managern auch vor allen Dingen, und habe festgestellt, dass da bei denen es ähnlich ist und dass es auch Tabus gibt. Das Tabu zum Beispiel, dass man doch um seinen Status, um seine Rolle schon sehr ringt und Probleme hat, nachdem die Arbeit, die ja häufig mit viel Freude auch verbunden ist, nachdem die wegfällt, nach viel Freude und Bestätigung. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann unterhalte ich mich doch systematisch mit denen und mache daraus ein Buch. Dabei ist natürlich dann am Ende mehr raus geworden als sozusagen das Aufschreiben des allgemeinen Jammerns, sondern es war schon dann die Überlegung, wie geht's dann weiter. Und dann bin ich drauf gekommen, dass der Begriff Unruhestand, der ja immer dann verlegenheitshalber genommen wird, schon zu Recht eine bestimmte Zeit, nämlich die Zeit nach Ende der Vollbeschäftigung skizziert, nämlich in der ich unruhig bin und etwas suche, aber für die neue Zeit, die dann wirklich anbricht, da haben wir noch keinen Begriff.
Und Sie sagen nun, wer in Rente geht, der sollte sich nicht zur Ruhe setzen, jedenfalls nicht sofort und nicht vollständig. Hat man sich denn nicht doch ein bisschen Ruhe verdient oder will die auch?
Nee, ich sag nicht, der soll das tun, sondern das soll jeder für sich entscheiden. Die Beobachtung ist nur, dass viele durchaus vielleicht erstmal eine Auszeit nehmen, was aufräumen, so sind oft die Berichte, aber dann doch nach einer gewissen Zeit eben eine gewisse Unruhe in sich spüren, dann ist sozusagen ein Fenster auf und die Frage ist, was passiert dann? Passiert dann, dass man eine Arbeit annimmt, findet, passiert dann, dass man eine unbezahlte Arbeit, also ein bürgerschaftliches Engagement, beginnt oder verstärkt? Oder macht man irgendetwas Drittes, Viertes, Fünftes? Und ich habe das mal mit einem Begriff Silver Patchwork Life genannt. Ich wollte damit ausdrücken, Patchwork, also man baut sich sozusagen das Leben neu zusammen und live, man achtet aber stärker auf die Nicht-Arbeitsteile und ich rechne, Sie merken das, Beschäftigung bezahlt und unbezahlt in einem Topf aus gutem Grund, wie ich denke.
Da werden wir noch genauer drüber sprechen, über diesen Begriff von Arbeit. Ich sage nochmal die Telefonnummer 07221 2000. Rufen Sie an zum Thema, was kann ich Sinnvolles im Ruhestand tun? Heute Vormittag hat in unserem Feature, das Sie schon angesprochen haben, Michael Tilliger von seinem sehr aktiven Ruhestand erzählt. Er gibt Nachhilfeunterricht. Er war Ingenieur, hatte früh aufgehört mit dem Arbeiten, weil er so viele Überstunden angesammelt hatte. Und dann hat er versucht, eine neue Stelle zu bekommen. Er hat sich auf verschiedene beworben.
Ich kann Ihnen eins sagen, wenn Sie eine bestimmte Altersgrenze überschritten haben, dann spielt sich da absolut nichts mehr ab und all das, was heute von der Politik gesagt wird, trifft nicht zu.
Damals hatte Michael Tilliger ein Erlebnis an der Uni, an das er sich nur ungern erinnert.
Zum Beispiel die Firma IBM im Zuge der Universitätsseminare ist sie da tätig geworden und da hat man meinen vorhergehenden Job ausgeschrieben. Da bin ich da vorbeigegangen, habe ich mir das so angeschaut, wie man das immer so macht. Und dann hat mir ein Personalmitarbeiter der IBM gesagt, meinen Sie nicht, dass Sie ein bisschen alt sind für den Job? War ich dann doch schon sehr verblüfft, dass es überhaupt jemand in der Öffentlichkeit wagt, einem zu sagen, dass er zu alt für den Job ist. Heute würde man das als Diskriminierung sehen. Damals gab es das Gesetz noch nicht.
Man spürt den Ärger und auch ein bisschen Verzweiflung, wenn Michael Tilliger über diese Zeit spricht. Als Rentner will er nach wie vor nicht gesehen werden.
Das Rentnerbild, das mich am meisten ärgert, sind die Alten, die auf einer Bank sitzen, ihren Krückstock festhalten und den Leinenbeutel dabei auch noch festhalten. Ich bin sportlich aktiv. Ich fühle mich eigentlich nicht dieser Gruppe zugehörig. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne keine Rentner, die so sind. Gott sei Dank nicht. Ich habe einen 86-jährigen Freund, der sieht nicht so aus wie die in der Zeitung ständig abgebildet werden. Der ist auch noch aktiv, geht auch jeden Tag seine Stunde, anderthalb spazieren und ist topfit. Und deshalb, in meinem Bekanntenkreis gibt es solche Rentner nicht.
SWR 2 an dem Hörer live zum Thema Ruhestand und mit der Telefonnummer 07221 2000. Herr von Ferge, der Rentner mit dem Stock auf der Bank, haben wir ein Bild vom Alter in unseren Köpfen oder in den Bildarchiven der Medien, das nicht mehr zeitgemäß ist?
Ja, lange war ja vom verdienten Ruhestand die Rede. Was heißt das? Verdienter Ruhestand heißt, dass ich eine Arbeit voll Anstrengung, Auszehrung und Sorge hinter mir habe und jetzt verdientermaßen in Ruhestand sozusagen aus der Sicht der übrigen Gesellschaft gehe, auch nicht mehr eingreifen will in das Geschehen der Gesellschaft, schon gar nicht mehr arbeiten will und dann Krankheit und Tod nicht mehr fern sind. Und dieses Bild ist nicht völlig falsch, aber es wird überlagert von einer neuen Wirklichkeit gewonnener Jahre. Die Jahre sind mittlerweile, wenn Sie das mit Anfang 1900 vergleichen, doppelt so lang. Das heißt, da ist insgesamt in den letzten Jahren noch mal eine Zeit dazugekommen, die so lang ist wie die Kinder- und Jugendzeit und die in aller Regel bei guter Gesundheit dazugekommen ist. Und die Frage ist, was mache ich jetzt aus dieser Zeit?
Wir haben so beiläufig dieses Wort sinnvoll im Titel drinstehen. Was kann ich Sinnvolles im Ruhestand tun? Ja. Was ist denn Ihrer Erfahrung nach wichtig, damit man im Alter vor allem das Leben als sinnvoll erlebt?
Ach, das kann jeder selbst für sich entscheiden. Ich habe nur den Eindruck aus meinen Gesprächen, dass der Wunsch bei manchen, die sehr, sehr strikt gearbeitet haben, ist, mehr sozusagen übrige Lebensbestandteile hereinzunehmen. Sie kennen dieses Bild das haben aber trotzdem viele gesagt, obwohl es sozusagen schon fast ein bisschen wie gestelzt vorkommt. Ja, jetzt kann ich mich um die Enkel kümmern, um meine Kinder habe ich mich zu wenig gekümmert. Also das Leben kommt sozusagen stärker rein, Interessen kommen rein, manche intensivieren auch ihre Musik oder Ähnliches. Und Dritte fangen dann irgendetwas Neues an. Interessanterweise zum Beispiel 25% derer, die ehrenamtlich bürgerschaftlich engagiert, die Begriffe sind wechselnd und trotzdem das Gleiche, kennzeichnend oder freiwillig arbeiten. 25% von denen, die das machen, in dem Alter, machen das neu. Haben also vorher nichts gemacht.
Ja, das heißt, es entspringt auch dem Bedürfnis, wohl noch nützlich zu sein oder gebraucht zu werden. Man will etwas geben.
Ja, das hat natürlich unterschiedliche Motive. Ich glaube aber, dass die Sie nennen, ganz wichtig sind. Das können ja vielleicht auch Hörer noch mal verdeutlichen, was Sie dazu gebracht hat, etwas zu tun. Der Begriff Spaß, der dann so aufkommt, der scheint mir ein bisschen leichtgewichtig. Dahinter steckt auch immer so das Gefühl, das sei alles, also es gibt so ein, in einem Webportal gibt es so ein Ding, was mich wirklich ärgert. Da steht, Ehrenamt macht glücklich. Das halte ich nun für ein bisschen übertrieben, automatisch macht da nichts glücklich. Es macht nur glücklich, wenn ich eine Vision habe, wenn ich weiß, warum ich das tue und dann auch etwas bewirken kann. Das ist den Menschen sehr wichtig. Das wissen wir aus der Forschung. Sie wollen etwas bewirken. Aber manchmal sollte man sich auch über das Ehrenamt ein bisschen Spott gönnen. Wenn Sie mögen, sage ich Ihnen mal einen Vierzeiler aus einem Lied von Duo Camillo, einem Kirchenkabarett übers Ehrenamt. Dadurch darf ich mal einen Vierzeiler gerade zitieren.
Wieso?
Der Pfarrer war so freundlich, seine Stimme weich wie Samt. Er fragte, na, wie wär's mit einem Ehrenamt? Und so geht das dann weiter. Ne? Reichst du ihnen den kleinen Finger, nehmen sie die ganze Hand. Und sie reden von Erfüllung und vom Segen für das Land. Unser Pfarrer strahlt derweil, nur wenn's weh tut, bringt es Heil. So, man soll auch mal ein bisschen spotten, aber eins ist richtig, manche Menschen haben, bevor sie den ersten Schritt machen, Angst, dass sie in etwas hineingezogen werden, wo sie nicht mehr genug bestimmen können. Und hier kann man nur den Menschen den Rücken stärken und ihnen sagen, sucht euch genau aus, was ihr macht. Nehmt nicht automatisch das, was ihr könnt, sondern überlegt euch, ob ihr nicht was Neues machen wollt, etwas, wo ihr etwas lernen wollt auch. Und überlegt euch auch, wie viel Zeit ihr einsetzen wollt und verhandelt hart, denn ihr arbeitet ja ohne Geld. Deswegen könnt ihr wirklich auch Forderungen stellen.
Ja, kann es auch komisch, also problematisch oder zumindest komisch sein, wenn ich meine Zeit und meine Kompetenz und meine Energie, für die ich immer Geld bekommen habe, jetzt gratis hergeben soll?
Ja, es ist sozusagen ein Deal. Es gibt ja auch so etwas wie die Menschen sind ja gar nicht so egoistisch, sagt uns jetzt eine andere Forschung, sondern wir fühlen uns besser, wenn wir etwas Vernünftiges, etwas, was wir für vernünftig halten, machen. Wir fühlen uns einfach, wir denken dann, ja, ich bin mit mir im Einklang. Und dieses Gefühl herzustellen, das geht in manchen Fällen auch über bürgerschaftliches Engagement.
Spielt denn der Status eine Rolle? Ich meine, wir hatten den Ingenieur im Feature, der jungen Leuten hilft, ihren Schulabschluss zu packen. Das ist sehr nützlich und wichtig, aber nicht unbedingt hoch angesehen. Also richtig, würden Sie das machen?
Ja. Hausaufgabenhilfe? Ja, es kommt immer darauf an, wie es an einen herangetragen wird. Ich kenne dieses Programm, in dem er steckt. Ich würde das aber immer ergänzen. Also etwas Konkretes tun, finde ich sehr, sehr gut. Auch mit einer, der auf dem richtigen Weg gebracht ist, ist ganz viel, denn es ist besser, als sozusagen abstrakt im Himmel zu schweben. Aber ich würde es immer ergänzen, auch um eine zweite Sache, die dann vielleicht etwas struktureller noch arbeitet und wo dann von dem, was der Delega oder andere dann eben können, auch in der Zivilgesellschaft, sage ich mal allgemein, also wirklich auch zugute kommt, also wo Know-how auch dann in Strukturen fließt. Denn das ist das Problem. Wir haben viele, viele einzelne gute Sachen, aber es fehlt an wirklich Strukturen, die dann dazu führen, dass die das machen, auch wirklich Institutionen verändern. Ich finde das ganz wichtig, dass der Gesichtspunkt mit hereinkommt. Also erstens geguckt wird, mache ich das Richtige bezogen auf mich? Mache ich das Richtige bezogen auf den anderen? Aber drittens auch, mache ich das Richtige bezogen auf die Institution, in der ich stecke? Ändert die sich oder nimmt die mich nur gerade mit? Das kann sich auf eine Schule beziehen, das kann sich auf ein Krankenhaus beziehen, auf ein Altersheim. Was sie wollen, das muss sich durch freiwilliges Arbeiten auch in der Qualität verändern. Dann machen wir es richtig.
SWR 2 Tandem Hörer live zum Thema, was kann ich Sinnvolles im Ruhestand tun? Unsere Telefonnummer ist 07221 2000, und jetzt habe ich den Herrn Hees am Telefon, 60 Jahre alt, der sagt, man kann genug im Ruhestand machen und Sie haben offenbar auch genug zu tun, Herr Hees. Guten Abend.
Schönen guten Abend, ja. Vielen Dank für den Rückruf. Ja, man kann sehr viel tun. Man kann sich breit orientieren und dann auch Dinge tun. Also für mich war ganz wichtig, dass ich auch über die Firma in vorgezogenen Ruhestand kam, Altersteilzeit, weil ich meine Mutter pflegen, oder was heißt pflegen, unterstützen wollte einfach. Die ist mittlerweile 95 Jahre, ist noch relativ fit. Hab dann noch, nachdem ich dann in Ruhestand gegangen bin und meiner Mutter geholfen habe, habe ich dann einfach gesagt, ja, so ein halbes Jahr möchte ich dann schon noch ein bisschen für mich haben, Keller, Garage, Garten, unterm Dach. Und als es dann um war, dann habe ich Kontakte aufgenommen und mache jetzt seit zweieinhalb Jahren einen festen Tag die Woche, wo ich mich in einem sozialen Verein, das heißt Fisch fördern, integrieren, Schulen helfen, ehrenamtlich engagiere, indem ich Jugendliche, die im Hartz IV, also Jobcenter-Bereich sind, unterstütze, dass sie nach dem Schulabschluss, wenn es da nicht weitergeht, über Praktikas in Richtung Ausbildung geht.
Herr Fierige, ein typischer Lebenslauf in der Phase?
Ja, genau so, nämlich Sie haben zunächst erstmal in der Familie gearbeitet. Das darf man nicht vergessen bei allem, also für Familie gearbeitet. Das darf man bei dieser ganzen ehrenamtlichen, also Diskussion um Engagement nicht vergessen, dass ganz viel und Wichtiges auch im familiären Bereich, was sich dann in den Statistiken nicht niederschlägt, passiert. Das zweite ist, Sie haben dann eine gewisse Auszeit genommen. Und das dritte, was denn toll ist, dass Sie selber sozusagen aus der Auszeit rausgegangen sind. Weil da sehe ich oft ein Problem. Haben Sie sich ansprechen lassen oder was hat Sie bewogen da, wenn ich das so mal fragen darf, dann wirklich, ich sag's jetzt mal bildlich sozusagen, sich vom Sofa zu erheben?
Ja, nee, ist eine wirklich gute Metapher. Ich war eigentlich innerlich so ganz fest überzeugt, auch schon vorher noch, als ich die Arbeit habe, dass wenn ich dann frei bin, ich wollte in einem Hospiz bei uns im Landkreis arbeiten. Da war ich eigentlich innerlich ganz zu entschlossen. Dann kam aber das Nachbar, der diesen Verein, bei dem ich mittlerweile tätig bin, leitet. Und der hat es so ein bisschen mitgekriegt. Na, Herr Hees, Ruhestand, wir haben da einen sozialen Verein. Wir suchen jemanden, der, ich meine, ich bin vorher in der Industrie, Automobilindustrie, große Industrie in Stuttgart, relativ weit vorne und exponiert gestanden. Also ich war viel im Ausland unterwegs für die Firma und hatte ja viele Kontakte einfach dadurch. Und ich sage, Mensch, wir sollten so jemand haben, der auch mal vor die Jungs hinsteht und was sagen kann. Und da dachte ich so, nach einer Weile hat mir das ein bisschen erklärt. Na gut, ich meine, klar, die einen würden mich vielleicht schon auch brauchen, aber Mensch, die jungen Leute, da muss es ja noch richtig weitergehen. Da muss es ja eigentlich erst überhaupt mal weitergehen. Ja, das mache ich mal, habe ich mir angeschaut, fand es gut. Und Ihre Bemerkung vorhin, die hatte ich super gefunden, dass man, wenn man in so einer Organisation ist, gucken muss, schauen muss, passt es, ist es richtig, ist es das Richtige auch für mich, und wenn sich die Dinge verändern, dass man auch wirklich kritisch hinguckt, wenn sich's verändert, wie sich's verändert und ob man da so reinpasst. Das ist ganz wichtig.
Ein schönes Beispiel ist das auch für den fortlaufenden Austausch zwischen den Generationen dann. Ja. Herr Hees, ich danke Ihnen. Ich würde gern noch eine Hörerin in die Sendung nehmen. Die Frau Gödrich ist am Telefon, 73 Jahre alt, und sagt, sie ist mit Beginn des Ruhestands erstmal in ein Loch gefallen. Abend, Frau Gödrich.
Hallo, guten Abend. Ja, ich bin jetzt 73 und in dem Jahr, als ich in Rente ging, ist auch mein Mann gestorben. Und da war das Loch ganz besonders tief, ja. Da habe ich erstmal meinen großen Garten um und um gestaltet, den Fuß direkt in Bewegung umgesetzt. Und als alles schön war, dann habe ich was gesucht. Und da habe ich ein Schreibstudium mitgemacht. 3 Jahre habe ich jeden Monat Arbeiten zum Korrigieren eingesandt, ja, und habe das abgeschlossen. Und jetzt habe ich meinen ersten Roman herausgebracht.
Glückwunsch.
Und, ja, meine Kuschelwelt-Dekorateurin. Und das ist so hübsch geworden. Und ich krieg so viel Zuspruch. Und die anderen jungen Leute, die ich, also jüngere Leute, die ich kenne und die mit mir befreundet sind, die sagen, Mensch, wenn wir dich kennen, da brauchen wir vor dem Alter keine Angst zu haben. Du bist so munter und so lebhaft. Und das ist eine richtige Freude.
War denn das Schreiben und diese Gabe, die Sie da haben, hat die Sie Ihr Leben lang schon begleitet oder war das, haben Sie das erst entdeckt?
Ich habe schon immer gern geschrieben. Ich habe aber so viel zu arbeiten gehabt, ganztags gearbeitet, dann einen Haushalt und so weiter. Und ich bin nicht dazugekommen. Ich habe das verdrängt, nicht?
Dieses Kreative auf eine fast professionelle Art,
das Herr von Kreative Fierge. Ist in der Familie.
Das hat natürlich nicht jeder.
Ich habe einen Maleronkel, eine Skulpturentante, eine Mutter, die wunderbar Tagebuch geschrieben hat. Und da bin ich schon vorbelastet. Und da war das schon wichtig, dass ich auch was Kreatives mache.
Ich hätte dazu zwei Bemerkungen, wenn ich darf, Frau Gröder. Das erste ist, das ist interessant, dass, und ich kann das auch verstehen, durch den Tod Ihres Mannes, durch die Kombination beider Sachen, dass Sie sagen, Sie sind ein tiefes Loch gefallen.
Ja.
Das ist ganz interessant, dass oft in den Gesprächen gesagt wird, also das ist eine reine Männerveranstaltung, in tiefe Löcher fallen. Frauen fallen nicht in tiefe Löcher, die haben Freundinnen. Ich halte das in der Verallgemeinerung für falsch, aber die Frage eben ist tatsächlich, gibt es da so einen leichten Unterschied zwischen Männern und Frauen? Es wird dann auch so argumentiert, dass Frauen auch ja vorher schon mal oft Unterbrechungszeiten hatten und vorher deswegen das so kennen. Das wäre so das eine, was mir einfällt. Und das andere ist, was Sie jetzt schildern, es ist kurios, man beginnt etwas Neues, wie Sie erzählen,
ja,
und stellt dann aber fest, dass es eigentlich was Altes ist, also dass es eigentlich ein alter Traum ist. Man meandert sich sozusagen wieder an eine Stelle, bei der man schon mal ganz gern gewesen wäre.
Ja, ich hab manchmal schon kleine Berichte für die Zeitung schreiben können oder sowas, aber und immer gute Schulaufsätze geschrieben. Mhm. Ich habe das wahnsinnig gern gemacht, deswegen war das auch naheliegend, dass ich mir dieses Studium aussuche und nicht irgendwas anderes. Ich hätte ja auch Innenarchitektur oder sonst was machen können, ne?
Also der Ratschlag, den man aus Ihrem Beispiel eigentlich ziehen kann, ist ruhig mal zu überlegen, was man noch so für Träume hat, ne?
Ja.
Und dann sich dran ans Werk machen. Dann ist es auch ein bisschen Arbeit natürlich. Von alleine kommt nichts.
Also das ist eine harte Arbeit. Ja. Und ich würde gerade sagen, gerade dieses sich zusammennehmen müssen und sagen, jetzt gehe ich mal nicht spazieren, ich muss wieder weiterschreiben, dann und dann muss das fertig sein, muss eingeschickt werden. Diese, ja, sich selbst disziplinieren dabei, das ist ganz hart, aber das gibt einem dann auch was.
Ja, das große Glück braucht ein bisschen Anstrengung. Man kommt nicht, man muss schon aus dem Tal auf den Berg, ne?
Ja, das muss man schon, aber ich bin stark, ne?
Das ist ein gutes Fazit, Frau Gutrich. Alles Gute und danke Ihnen für Ihren Beitrag. Tschüss. Jetzt haben wir die Frau Carter aus Freiburg in der Leitung, Jahrgang 1938. Die mit 58 in Rente geschickt wurde, hat sie, glaube ich, gesagt. Also das war ein unfreiwillig begonnener Ruhestand. Hallo, Frau Carter.
Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich über meine Tätigkeit sprechen kann. Ja, ich wurde in den Ruhestand geschickt, wegrationalisiert, wie das so manchmal passiert, leider.
Was haben Sie gemacht?
Ja, da habe ich mich erstmal dagegen gewehrt. Und zwar anwaltlich habe ich mich vertreten lassen, hatte dann auch geraume Zeit Arbeitsgerichtsprozess. Man einigte sich dann auf eine Abfindung, versuchte dann auch noch in meiner Tätigkeit oder etwas anderes machen zu können. Da hieß es dann, also sind zu alt, lassen Sie doch die Jugend vor. Dachte ich, na gut, Jugend, das war das Stichwort. Ich habe mich dann Kindern zugewandt, habe also in den 14 Jahren 27 Kinder betreut, und zwar privat. Das war sehr, sehr schön. Das war vom Babyalter bis also Schulalter. Die Eltern waren berufstätig, da bin ich halt eingesprungen. Und dann hat sich das aufgelöst und dann habe ich mich alten Menschen zugewandt. Und zwar, das gibt's hier in Freiburg, der mobile Freiburger Altenservice, ein eingetragener Verein über die 25 Jahre. Und zwar, wir sind also meistens ältere Menschen, die ehrenamtlich tätig sind und nur also Auslagen erstattet bekommen. Und wir wenden uns also den Menschen zu, die Hilfe brauchen. Es gibt ein Büro hier im Evangelischen Stift in Freiburg, geöffnet per Telefon dienstags und donnerstags, 10 bis 12 Uhr. Es gibt auch einen Anrufbeantworter und dann kann sich jeder melden, der also Hilfe braucht, Menschen, die eben nicht viel Geld haben. Und da helfen wir im Umgang mit Banken und Behörden. Wir haben auch Handwerker, da werden Möbel repariert oder es wird auch vielleicht mal eine Lampe oder ein Elektrogerät auch in Ordnung gebracht. Nicht, dass die Arbeit weggenommen wird den Fachmenschen. Und dann begleiten wir eben ältere Personen auf Spaziergängen, Arztbesuchen oder der Wasserhahn wird repariert. Ja, und wir bekommen dann eben diese Anfragen vermittelt von dem Büro und wir treffen uns auch, wie gesagt, einmal im Monat, am ersten Montag des Monats und wir treffen uns auch so, wir haben jetzt am 10. Dezember unsere Adventsfeier im Heinrich-Hans-Jakob-Haus, da kommen wir dann zusammen und haben besinnliche Zeit und es gibt auch Geschenke und bei diesen Monatsversammlungen tauschen wir uns auch aus.
Frau Katt, Herr von Vierige, das, was wir so hören jetzt, das geht schon in die Richtung des Patchwork-Lives, das Sie in Ihrem Buch zeichnen, oder?
Aber es hat auch noch eine zweite wichtige Geschichte. Wir haben einen weiteren, glaube ich, aufregenden und oft gar nicht richtig gesehene Veränderung in unserer Gesellschaft, die der Therapeut, Psychotherapeut Klaus Dörner auf den Begriff gebracht hat, sein Buch Leben und Sterben, wo ich daheim bin. Das heißt, ambulant vor stationär, das heißt, die Ausrichtung auf das Viertel und das in einem neuen Mix, das ist nämlich dazu notwendig von Ehrenamtlichen und Profis. Und das Beispiel hier passt genau da rein. Das ist genau die Ausrichtung. Und ich bin ganz begeistert, wenn ich das höre, dass wie das läuft und wie sich das selbst organisiert. Das heißt, hier ist ein Stück Selbsthilfegesellschaft, die da entsteht, weil man eben weiß, dass die staatlichen und sonstigen Instanzen das nicht so gut machen und zu Preisen machen, die auch keiner bezahlen kann.
Frau Katter, ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Ja. Oder lassen Sie mich das noch fragen. Erleben Sie denn das, was Sie jetzt tun und was Sie getan haben, auch mit den Kindern, als Ihre Arbeit oder ist das was anderes?
Nein, das ist Freude. Arbeit sehe ich, als Arbeit sehe ich das gar nicht an. Also es macht mir große Freude, die Menschen zu treffen. Ich selbst wohne also noch in meiner schwer ersparten Eigentumswohnung. Und meine Kinder kommen zu mir, die sind natürlich, ich habe zwei Söhne, eine Tochter und ein Dutzend Enkelkinder und die kommen als auch mal her zu Weihnachten, meine Tochter und mein einer Sohn auch und der andere auch. Und da sehen wir uns und treffen uns. Ich fahre auch beinahe täglich mit dem Fahrrad, mache meine Einkäufe auf dem Münstermarkt, wunderbar, da gehe ich auch schon 30 Jahre hin. Also ich habe ein reges Leben, dann bin ich auch noch im Fahrradbeirat von der VAG, da hatten wir gestern ein Treffen, da können wir also Ideen einbringen, Verbesserungsvorschläge, das ist auch sehr, sehr schön oder ich mache Wanderungen oder ich gehe auch in ein Konzert, begleite eine Dame, die im Rollstuhl ist, also jung und alt.
Sehr schön. Klingt gut, Frau Katter. Ja. Weiterhin alles Gute. Wir haben schon noch einen Hörer in der Leitung, Walter Helm, Dr. Walter Helm, der seit 4 Monaten im Ruhestand ist und sich aber freut und Urlaub macht und so und sich offenbar wirklich ausruht und sich ärgert, wenn ihm ein guter Unruhestand gewünscht wird. Guten Abend, Herr Helm.
Ja, guten Abend. Also Ärger ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich fand es immer nicht sehr freundlich, weil ich wirklich mich gefreut habe auf diese Ruhe, auf die auf die Abgabe der Verantwortung. Ich bin als Allgemeinarzt 30 Jahre niedergelassen gewesen und ich freue mich jetzt wirklich auf diese Entspannung. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich in einem halben Jahr vielleicht noch einmal in der Kommunalpolitik ein bisschen mitmache, im Seniorenrat in Eppenheim. Aber jetzt im Moment fühle ich das einfach als wunderbar, mir meinen Tag einteilen zu können und zu machen, was ich, wozu ich Lust habe.
Ja, vielleicht orientiert man sich da ja auch erstmal, Herr von Vierigel.
Ja, klar.
Ja, der Begriff Unruhestand ist natürlich genauso merkwürdig wie der Begriff Ruhestand, das, was Sie jetzt wollen. Sie sagen Abgabe von Verantwortung, einfach mal raus aus dem Zwang, jeden Tag also verplant zu sein. Welchen Begriff wir da nehmen, darüber kann man sich unterhalten. Interessant finde ich, dass Sie sagen, Sie schließen nicht aus, dass Sie dann in einer bestimmten Zeit dann doch sagen, also dann gucke ich aber dann doch noch mal ein bisschen um mich herum.
Also ich glaube nicht, dass eine Leere entstehen wird, sondern ich habe dann vielleicht noch einmal wirklich den Biss, mich irgendwo zu engagieren. Das könnte eben, wie gesagt, da sein. Es ist vielleicht auch was anderes möglich. Ich glaube nicht, dass ich noch wesentliche Berufstätigkeit, wie ich sie vorher gemacht habe, durchführen werde, weil da bin ich eigentlich, ja, da bin ich jetzt eigentlich gesättigt.
Aber was unsere Generation verbindet, Herr Helm, das ist, dass wir noch mitgestalten wollen und nicht sagen, wir lassen das die Jüngeren machen.
Genau, genau. Und da habe ich auch, das ist auch so in meinem Bewusstsein einfach eine gewisse Erfahrung. Ich war 15 Jahre im Gemeinderat und habe dadurch die Kommunalpolitik ganz gut auch aktiv kennenlernen können. Und das ist ein Erfahrungsschatz, mit dem ich eigentlich schon auch noch wuchern möchte.
Und da muss man nur sehen, dass und das ist die Frage, ob Sie da im Seniorenrat, das werden Sie ja dann entscheiden, also ob Sie da Ihren Platz finden, ob das der Platz ist, wo Sie etwas bewirken können oder ob das ein völlig anderer Platz ist, das kann man auch nur begrenzt planen wahrscheinlich.
Ja, ne? Ja klar, da bin ich aber dann auch offen dafür, mir die Möglichkeiten anzusehen und zu sagen, das ist jetzt das, was ich mir noch vorstellen kann.
In manchen Vereinen oder Parteien oder anderem beginnt das Umdenken allerdings sehr langsam. Also das heißt, wenn einer in unserem Alter Nachfolger sucht, denkt er sofort an einen, der 20 Jahre jünger ist. Und das muss man dann mal sich angucken, ob man das so machen will oder ob man sagt, wir verändern das mal. Es kommt nur darauf an, dass nicht einer, also finde ich jedenfalls, die Rotation ist schon ganz gut an solchen Stellen, aber die muss nicht immer heißen, dass es ein Jüngerer ist. Es kann auch mal ein Älterer rotieren.
Ja, ich sehe mich aber auch nicht als irgendeine Führungsperson, weil Sie jetzt Vereine angesprochen haben, sondern eher als Berater.
Herr Dr. Helm, ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Ich finde, da bahnt sich schon wieder Aktivität an am Horizont bei Ihnen. Aber jetzt genießen Sie erstmal Ihren Ruhestand.
Ja, vielen Dank.
Herr von Vierigel, es klingt jetzt alles so schön freiwillig auch. Es gelingt den Leuten, was zu finden und sie suchen sich's raus. Nun wird es ja aber in den nächsten Jahrzehnten immer mehr nicht nur um Erfüllung gehen, sondern schlicht auch um Geld. Also so Stichwort Rentenlücke und Altersarmut. Ja. Brauchen wir da noch einen speziellen Arbeitsmarkt für Ältere?
Ja, also wir haben natürlich ein paar Probleme dabei. Also ich sehe das genauso, dass das Tabu des bürgerschaftlichen Engagements, das da heißt, es wird nicht bezahlt, allenfalls die Aufwendungen. Das ist ja in der Politik selbst schon immer wieder durchbrochen worden. Und hat die Politiker nicht davon abgehalten, die dann irgendwann in gut bezahlte Stellungen beim Aufstieg gehen, das dann immer noch uns als Ehrenamt zu verkaufen und sich selbst und wechselseitig Orden für ihre ehrenamtliche Tätigkeit umzuhängen? Das ärgert mich übrigens, weil ich finde, die machen dann ihren Job. Das ist dann vom Ehrenamt in einen Beruf übergegangen. Aber ansonsten glaube ich, dass wir schon überlegen müssen, ob wir nicht doch an der einen oder anderen Stelle, höre die gewerkschaftlichen Einwände, aber doch ein bisschen über den Schatten springen müssen. Ich sag mal ein Beispiel. Wenn eine Frau, die vielleicht sonst keinen Hortplatz bezahlen könnte, wenn die anbietet, dafür eine bestimmte Zeit am Nachmittag auf Kinder aufzupassen und dafür den Hortplatz dann kriegt, dann ist das doch eine Frage, ob man solche Dinge nicht auch zulässt. im Rahmen einer Zukunft, von der, die Sie gerade skizziert haben, die bedeuten wird, dass eben ein Teil der Älteren deutlich unterversorgt ist und zusätzliche Einnahmen benötigt und wir sie auch aus dem Engagement nicht herausdrücken wollen, sondern im Gegenteil ja aufpassen müssen, dass das nicht eine rein gut wohlbürgerliche Veranstaltung wird, bei der dann sich einige Leute das nicht leisten können.
Das heißt, wir müssten unseren Begriff der Arbeit flexibilisieren, sowohl was sie bedeutet, als auch wie Entlohnungen aussehen können.
Genau. Genau, das wird das ist ein bisschen schwierig, natürlich dafür einfache Lösungen zu haben. Mit Kolonnendenken kommen wir da nicht hin. Meine Erfahrung ist aber, dass wenn zwei Leute nebeneinander sind und arbeiten bürgerschaftlich und einer sagt, ich kann mir das aber nicht leisten, wenn ich nicht einen gewissen Aufwand dafür bekomme, dass der andere das durchaus toleriert, also nicht sagt, dann will ich auch sofort Geld, sonst mache ich hier nicht mit, sondern sagt, ja, ich verstehe deine Situation, es ist völlig in Ordnung. Ich weiß sogar, dass manche dann über Spenden sogar finanzieren, dass der neben ihnen weitermachen kann. Also ja. Aus Kirchengemeinden kenne ich solche Beispiele.
Wir hatten noch einen Anrufer, der die Perspektive da umdreht. Er will nicht genannt werden, aber er sagt, er ärgert sich über diese ganzen Ehrenämter. Er ist selber 50 und hat keine Arbeit und hat das Gefühl, vor allem in diesem pädagogischen Bereich wird dann von den Ehrenämtlern, denen die Arbeit brauchen könnten, weggenommen.
Ja, die im pädagogischen Bereich wird was? Da wird die Arbeit von.
Also ich glaube, da geht es jetzt darum, dass es vor allem die sind, die dann mit Kindern arbeiten oder. Aber wie ist das grundsätzlich einzustufen? Die Ehrenämter.
Also das halte ich für. Das Argument ist ja kommt ja immer wieder, ne? Dass also bürgerschaftliches Engagement. Wir haben das vorhin an dem Beispiel gehört, wo gesagt wurde, da wir machen nur ganz kleine Sachen, wir nehmen den Profis die Arbeit nicht weg, dass da immer sehr drauf geachtet wird. Ich finde das auch richtig. Ich finde auch, wir müssen aufpassen, dass wir mit bürgerschaftlichem Engagement nicht Lücken stopfen, die Politiker sozusagen uns zuschieben. Das finde ich in Ordnung. Aber wenn wir sozusagen zivilgesellschaftlich etwas tun, dass dann da unseren Einsatz bringen an Schulen oder sonst wo, wir haben die Beispiele gehört, dann würde ich meinen, dann sollte auch nicht das Argument, dass Arbeitsplätze damit verloren gehen, in den Vordergrund geschoben werden. Das ist einfach nicht wahr. Das sind zusätzliche Leistungen, die dann gebracht werden und die aber insgesamt die Sache besser machen. Manche, die das sagen, und das sage ich jetzt mit einer kleinen Schärfe, die wollen vielleicht nicht, dass man ihnen über die Schulter guckt.
Das lasse ich so stehen. Ich glaube, eine Hörerin können wir vielleicht noch reinnehmen. Die Frau Röder ist am Telefon und sagt auch, es gibt unzählige Möglichkeiten, was Sinnvolles zu tun im Ruhestand. Hallo, Frau Röder.
Ja, hallo, guten Tag. Also als erstes möchte ich sagen, wer im Ruhestand darüber klagt, dass er einsam ist, ist selber schuld. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Und man muss nur ein bisschen umhören. Und in jeder Gemeinde gibt es die Kirche oder sonst was. Und in Freiburg gibt es extra so eine Stelle, die da alle möglichen Dinge vermittelt.
Und was machen Sie denn, Frau Röder?
Ich bin also Kontaktperson von unserer Aktionsgruppe von Plan in Freiburg, also vom Kinderhilfswerk Plan. Und wir haben zum Beispiel jetzt schon zum 8. Mal auf dem Mundenhof in Freiburg ein Afrikafest organisiert. Jetzt bin ich wieder am Spendenbetteln, also am Fachspendenbetteln für unsere Weihnachtstombola. Und und dann sind wir beim Weltkindertag und es ist auch schön in der Gruppe. Das macht einfach auch Spaß. Also wenn da jemand irgendwo vielleicht einen Draht zu Plan hat, kann er eine Aktionsgruppe gründen in seinem Ort. Oder was ich auch noch mache, ist ich habe zwei Kinder, manchmal hatte ich sogar schon vier Lesepatenkinder an der Schule. Das ist in Freiburg, gibt es jetzt schon über 200 Lesepaten und ich finde das eine ganz tolle Einrichtung. Denn gerade Migrantenkinder schätzen das ungemein, wenn sie mal eine Stunde aus der Klasse genommen werden und es jemanden gibt, der ganz für sie da ist.
Frau Röder, ich danke Ihnen auch für Ihren Anruf. Jetzt ist die Sendung auch schon zu Ende. Herr von Vierer, ich danke Ihnen sehr, dass Sie in der Sendung waren. Mhm. Jetzt ist gar keine Zeit mehr für ein Schlusswort, aber ich glaube, die Hörer haben sehr auch dieser positiven Studie heute entsprochen. Ich sage nochmal den Titel Ihres Buchs, auf den sicher manche neugierig geworden sind. Der Ruhestand kommt später von Henning von Vierer. Im Fatzbuch Verlag erschienen für 24,90. Danke an alle, die angerufen haben. Das war SWR 2 Tandem Hörer live. Am Mikrofon war Bernd Lechler, die Redaktion hatte Ralf Kröner. Schönen Abend noch.